Wann sind Sie zum letzten Mal gesprungen? Heute Nacht vielleicht als Schäfchen über den Zaun, um sich selbst zum Einschlafen zu bringen? Dann sind Sie wahrscheinlich nicht ganz qualifiziert genug, um an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die beginnt Ende des Monats in Südkorea. Und dann geht es unter anderem auch darum, am besten, am weitesten, am höchsten zu springen, mit und ohne Zusatzstab, versteht sich. Und wenn Sie auch, ähnlich wie bei der Fußballweltmeisterschaft, sich durch schlaue Kommentare zu den einzelnen Disziplinen irgendwie in den Vordergrund spielen wollen, dann ist das Folgende genau das Richtige für Sie. Wir beginnen nämlich heute mit der Serie Leichtathletik für Anfänger. Heute das Springen. Und wir beginnen mit einer Definition.
Springen ist das Abschnellen des Körpers vom Boden. Schöner als in dieser Wikipedia-Prosa kann man es kaum ausdrücken. Persönliche Erfahrungen mit dem mehr oder weniger koordinierten Springen als sportliche Disziplin machen die meisten Menschen hierzulande spätestens bei den Bundesjugendspielen. Der Sinn dieser Veranstaltung ist bis heute nicht abschließend geklärt, aber vielen Teilnehmern ist dadurch frühzeitig klar, dass es nichts wird mit der Leichtathletenkarriere.
Jeder Springer braucht eine ganz besondere Sprungkraftfähigkeit. Absprünge in der Leichtathletik dauern zwischen 12 und 16 Hundertstel Sekunden. Das heißt, in dieser extrem kurzen Zeit müssen Sie die Kräfte im Absprung produzieren. Und das kann man trainieren, klar, das kann man weiterentwickeln, aber wenn grundsätzliche Voraussetzungen fehlen, dann gibt es sicherlich hochtalentierte Sportler, die aber gerade zum Springen nicht geeignet sind.
Sagt Wolfgang Ritzdorf, Sportwissenschaftler und Direktor des World High Jump Centers Cologne des Internationalen Leichtathletikverbands IAAF. Also, nicht jeder ist zum Springer geboren. Das beruhigt vielleicht manche Siegerurkundenbesitzer.
Ursprünge.
Der vorsportliche Ursprung des Springens hatte weniger mit Spaß zu tun als mit dem nackten Überleben. Die Wurzeln liegen wohl in den Jäger- und Sammlerkulturen. Dort waren Laufen, Springen und Werfen überlebenswichtig und mussten deshalb auch trainiert werden. Springt das Reh über den Bach, muss der Jäger auch schon mal hinterher. Wir Menschen neigen bekanntlich dazu, uns ständig miteinander zu messen, um herauszufinden, wer der Beste, Schnellste, Schönste oder Stärkste ist. So oder so ähnlich hat sich aus der einst überlebenswichtigen Fähigkeit zu springen irgendwann der erste sportliche Wettkampf entwickelt.
Der Sprung in die Weite.
Nach antiker Überlieferung erlangte der Weitsprung schon früh die Olympiareife. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 708 vor unserer Zeitrechnung. Gesprungen wurde dort im Rahmen des griechischen Fünfkampfes, dem Pentathlon. Wie heute wurde von einem Absprungbalken in eine aufgelockerte Fläche gesprungen. Allerdings war das keine weiche Sandgrube, sondern Erde, die mit einer Spitzhacke aufgelockert wurde. Die Athleten hatten außerdem Sprunggewichte, die sie zur Flugoptimierung in den Händen hielten. Bis zu 15 cm konnte das pro Sprung ausmachen. Der größte Unterschied zu heute ist, dass die Wettkämpfer aus dem Stand sprangen. Es gab 5 Sprünge, jedes Mal musste mit beiden Beinen gleichzeitig abgesprungen und gelandet werden. Es war also ein 5-Sprung. Die Sprungweite der einzelnen Sprünge wurde addiert. Musikalisch wurde der Sprung mit der Aulos begleitet, einem antiken Blasinstrument. Entweder um die Athleten anzufeuern, den Sprungrhythmus vorzugeben oder die Springer in den Wahnsinn zu treiben. Weltrekordhalter der Antike, weil seine Weite als einzige überliefert wurde, ist Phaylos von Kroton. In Delphi sprang er 16,3 Meter. Glückwunsch nachträglich. Bei den Olympischen Spielen der Neuzeit wurde bis 1912 noch aus dem Stand gesprungen. Standweitsprung, Standhochsprung, Standdreisprung. Warum sich der Sprung aus dem Stand aber nicht durchsetzen konnte, erklärt der Sportwissenschaftler Wolfgang Ritzdorf.
Ich denke, das ist so ein Problem der Sportarten, wo sie Leistungen direkt messen können, metrisch messen können. Keiner springt aus dem Stand besonders weit oder besonders hoch. Das ist dann auch nicht mehr so spektakulär zu sehen, wie die Höhen und Weiten, die sonst erzielt werden. Ich denke, daraus, aus den Gründen, ist das irgendwann in der Versenkung verschwunden.
Der Fünfsprung der Antike kann als Vorläufer des Dreisprungs gesehen werden. Obwohl die irische Mythologie besagt, dass der Dreisprung schon ein Wettbewerb bei den altertümlichen irischen Teltin Games war. Die fanden erstmalig 1829 vor unserer Zeitrechnung statt.
Der Sprung in die Höhe.
Beim Stabhochsprung muss der Athlet mittels Stab eine Sprunglatte überqueren.
Wie man auf sowas kommt? In Friesland und England, überall wo es Marschland gab, nutzten die Menschen lange Holzstöcke, um Kanäle zu überqueren. Das sogenannte Pultstockspringen wird noch heute praktiziert, im Rahmen von Wettkämpfen, Volksfesten und Touristenbelustigungen. Die Germanen sprangen ab dem 4. Jahrhundert über Pferde, die besten schafften bis zu 9. Die Griechen schwangen sich mit Stäben über Bullen und in Venedig haben die Gondoliers schon im 11. Jahrhundert ihre Riemen, also die Ruder, genutzt, um die Distanz zwischen Gondel und Ufer zu überspringen.
Mamma mia!
Die ersten Stabhochsprungwettbewerbe fanden Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland statt. Die Sportler kletterten an den schweren Stangen aus Eschenholz aber mehr hoch, als dass sie sprangen. Ohne Stock, aber auch in die Höhe geht es beim Hochspringen. Der erste aufgezeichnete Wettkampf fand im 19. Jahrhundert in Schottland statt. Schon zu dieser Zeit gab es die Technik des Schersprungs, die lange den Hochsprung dominierte. Heute geht kein Sprung ohne den Fosbury Flop über die Latte, benannt nach dem Amerikaner Dick Fosbury. Diese Technik wird wohl nicht so schnell von einer neuen abgelöst werden.
Ich rechne nicht damit, dass es das geben wird. Man kann jetzt theoretisch an die Sache rangehen und kann überlegen, was wäre eigentlich eine noch günstigere Variante. Da könnte man in Modellsimulationen sogar zu einer anderen Technik kommen, die kann aber keiner springen.
Regelwerk.
Früher hatte jedes Land, jede Stadt und jedes Dorf seine eigenen Regeln bei sportlichen Wettkämpfen. Das führte nicht nur zu Streit, sondern erschwerte es auch, die sportlichen Leistungen zu vergleichen. Deshalb entstand das Verbandswesen. In der Leichtathletik gründete sich 1912 die International Amateur Athletic Federation, IAAF, in Stockholm. Die IAAF setzt seitdem Standards für Zeitnehmung und Rekorde. Im Laufe der Jahrzehnte wurden Regeln immer wieder geändert und angepasst. Auch für die Zukunft der Sprungdisziplin sind Regeländerungen zu erwarten. Das ist für den Sport nicht unbedingt förderlich, sagt Wolfgang Ritzdorf.
Ich denke, der Druck wird kommen, insbesondere von den Medien, so wie wir es im Sprint gesehen haben. Keinen Fehlstart mehr. Das war nicht der Sport, der das wollte, sondern das waren die Fernsehanstalten. Die sagten, wir können nicht 10 Minuten warten auf 3 Fehlstarts. Ähnliche Überlegungen gibt es im Moment im Hochsprung oder im Stabhochsprung, wo man die Anzahl der insgesamt Versuche begrenzt, mit der Idee, die Wettkämpfe kürzer und kompakter zu kriegen. Regeländerungen, die aber nicht unbedingt im Interesse des Sports und im Interesse der Leistung sind.
Nico Rauert berichtet für D-Radio Wissen. Im Spielraum gibt's alle Infos zur Serie Leichtathletik für Anfänger.